Ketra, die eifersüchtige Katzenfee und Erzfeindin von Shewa, hat einen heimtückischen Plan geschmiedet, um die Prinzessinnen von Etheria aus Crystal Castle zu vertreiben.
Was ist los, Ketra?
Haha, Claudine, ich habe einen heimtückischen Plan geschmiedet, um die Prinzessinnen von Etheria aus Crystal Castle vertreiben zu können.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ruhe, Vulkanmagier! Meine Freundin Entrapta,
das bin ich,
wird dafür sorgen, dass die Prinzessinnen in einem verzauberten Wildblumenfeld in einen tiefen Schlaf versinken.
Wirklich? Das ist ja großartig, Ketra.
Gab's das nicht schon beim Zauberer von Oz?
Haha! Oh, miese Peter, stimmt. Ja, dann, klag ich sie auf Eigenbedarf raus.
Oh, Ketra, du teuflische Katzenfee.
Aber Ketra, wie willst du das tun? Dir gehört Crystal Castle doch gar nicht.
Stimmt.
Keine Sorge. Unser Freund der Vulkanmagier wird einfach sein magisches Bildbearbeitungsprogramm benutzen und die Besitzurkunde fälschen.
Hey, Moment mal, das wäre doch illegal.
Richtig. An die Gesetze muss man sich hier halten.
Auch wenn man böse ist.
Echt jetzt?
Ich denke schon.
Scheibenhonig, und jetzt?
Wie wäre es, wenn ihr dem aktuellen Vermieter Crystal Castle einfach abkauft?
Das ist genial.
So machen wir es.
Schnell, lasst uns unser Geld zusammenzählen. Ich habe 5 Taler.
Ich 2.
Ich habe eine Dose Katzenfutter.
Und ich habe Rücken.
Reicht das?
Höchstens für ein Eis für jeden von uns.
Fantastisch! Und zum Nachtisch mache ich uns die Dose Katzenfutter auf.
Oh, Ketra, du teuflische Katzenfee.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Unglaublich, aber wir reden heute über ein altes Hörspiel.
Ja, wie? Wir haben die Masters-Hörspiele doch alle durch.
Oh Gott, bitte sag nicht, dass es die Radio-Mac-Kassette ist.
Also Gordon, natürlich nicht.
Ach, na Gott sei.
Wir sprechen über die Folge 1 der She-Ra Princess of Power-Hörspiele.
Was? Ja, genau das. Und noch mehr kommt jetzt in Ausgabe 165 des hemänischen Quartetts mit She-Ra Vogel,
Vulkanmagier Reitmeier,
Ketra Köstler,
Mr. Miesner
und... Nö, das lese ich nicht.
Komm, jetzt mach schon, sonst zieht sie das ja noch länger.
Und The Fluttering One Glimmer Volkmar.
Viel Spaß.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, es wird jetzt Zeit für ein She-Ra-Hörspiel bei uns in dieser Folge. Und das ist auch etwas ganz Besonderes insofern, als dass dieses Hörspiel scheinbar unter keinem guten Stern steht. Die Besprechung ist halb verflucht gewesen. Denn unsere Folge, die wir jetzt hier im Dezember fertig aufnehmen, die haben wir, ich glaube, es war im Oktober oder so, schon angefangen gehabt. Und das hat sich über Wochen hingezogen. Wir wollten immer weiter aufnehmen mit der Folge und dann... Der eine konnte man nicht, der andere konnte nicht aus diversen Gründen. Dann haben wir wieder was anderes dazwischen geschoben, bevor es nicht geklappt hätte. Ja, und unterm Strich ist es dann am Ende so gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt ziehen wir das Ganze mal durch. Ihr habt es schon vorhin im Intro gehört. Der Manuel ist ja eigentlich dabei, ist aber auch nicht die ganze Folge dabei, weil er es letzten Endes doch leider aus Zeitgründen nicht mehr geschafft hat. Dafür wird der Michael dann eben weitermachen. Und so oder so sind wir eben zu viert da. Wundert euch also nicht, dass ihr 5 verschiedene Leute hört, und es liegt einfach nur daran, dass wir verschiedene Aufnahmen hatten, die wir jetzt zusammenschneiden mussten. Aber das soll den Hörfluss hoffentlich nicht stören. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Besprechung. Bei Gott, ich hoffe, dass es gut wird. Und ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt fertig im Dezember auf. Und das heißt, wenn ihr mal auf PE reinschaut, auf PlayEternia.de auf der Hauptseite, gibt es unseren Adventskalender wieder mit zahlreichen Gewinnspielen. ja, macht einfach mit, wenn ihr dafür seht, dass es euch gefällt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr heute viel Spaß haben werdet. Aber bevor wir zum Hörspiel kommen, haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen, unter anderem unsere Q&A.
Ja, ganz genau so ist es. Und die erste Frage, quasi unsere Running Question. Ja, und diesmal von mir an Sepp. Ich glaube, in der letzten Folge war es genau andersrum. Aber jetzt kommt sie von mir. Sepp, was war deine erste Masters-Figur?
Ja, meine erste Masters-Figur war gar nicht eine Figur, sondern das waren zwei Figuren. Ich habe nämlich tatsächlich als ersten Artikel das berühmte He-Man und Skeletor stark ein in die Welt der Giganten-Set mit Hörspielkassette bekommen gehabt. Deswegen hat es für mich nochmal so einen extra besonderen Stellenwert. Und ja, es ist für mich tatsächlich dann so wichtig gewesen, mit He-Man und Skeletor angefangen zu haben, dass ich das dann sogar bei der 2000X-Toyline auch fortgesetzt habe. Und bei Moto Classics war tatsächlich mal eine Weile für mich die Überlegung, pausiere ich bei den Beastmen erstmal, bis der Skeletor raus ist, um da auch wieder He-Man und Skeletor als erste Figuren zu haben. Also das hat mich tatsächlich nachhaltig geprägt und das sehe ich bis heute noch vor mir irgendwo. Dieser halbnackte Barbar mit den blonden Haaren und daneben das Skelettgesicht mit der blauen Haut. Also, diese beiden Figuren nebeneinander, die gehören für mich so stark zusammen, so Yin und Yang mäßig. Ah, das ist für mich so der Inbegriff von Moto gewesen. Und ja, das Set habe ich damals im Bestkauf in Bitburg bekommen. Gibt es heute ja gar nicht mehr Bestkauf. Damals hat mein Vater da noch gearbeitet und war eine tolle Abteilung. Und das kann ich tatsächlich noch vor dem inneren Auge so ganz grob sehen, dass ich dieses Set im Regal habe hängen sehen und danach mit dem Ding im Auto sitze.
Und das hast du heute immer noch OVP. Krass.
Nein.
Okay. Das hast du ausgepackt, oh du Idiot.
Ja, letzte Woche. Das Unboxing-Video kommt noch.
Ja, ja. Das könnte die Zuschauerzahlen in ungeahnte Höhe treiben.
Das und die negativen Likes auch.
Ja, genau. Wow.
Als würde ich nicht allein schon genug für Negativ-Likes sorgen.
Das naja. Ist der Wahnsinn. Ja, das
10.000 Views und 7.000 Daumen runter.
Ja, genau. Ja. Sehr gut.
Ach, Wahnsinn. Also jetzt haben wir es ja eigentlich schon rausposaunt. Also jetzt kann keiner mehr das bringen, dass er irgend so ein Custom-Two-Pack macht und das dann auspackt und so tut, als wäre es das echte. Aber das wäre schon ein geiler 1. April-Scherz gewesen. Naja.
Ach, verdammt. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann dieses Video machst und denkst, das ist ein Replika, ein Fake, und wir dann nachher sagen, du, April, das war's echte.
Doppelt haben wir April, sehr gut.
Oh Gott. Mein Sebastian, schlitzt dir nicht die Adern auf. Oh, okay, ja, dann kommen wir zu unseren anderen Hörerfragen. Ja, ich muss mir übrigens noch mal eine andere Running Question dann überlegen für die nächsten. Egal. Unsere erste Frage kommt von Userin Wind Raider und die meint, Mattel liebäugelte ja Ende der 80er mit einer Moto Live-Action-Serie. Die fallen gelassenen Entwürfe zeigten ein futuristisches Fahrzeug- und Figurendesign, die unter anderem letztendlich für das NA-Skeletor-Design aufgegriffen wurden. Was sind eure Gedanken zu den damaligen Plänen, über die nur wenig bekannt ist? Wen hättet ihr mit der 80er-Jahre-Brille als Idealbesetzung für einen TV-Serien-He-Man gesehen? Und würdet ihr in einer neuzeitlichen Serie mehr Potenzial als im vielleicht kommenden Kinofilm sogar sehen? Ja, viele Fragen, die bestimmt der Gordon beantworten kann.
Ja, also erstmal, dass eine Serie kommt, ist ja wahrscheinlicher als ein Kinofilm. Ne? So, und zu Gedanken zu damaligen Plänen, ich weiß ja eigentlich nur, dass da irgendwie, war da nicht irgendwann mal diese Militär-Toyline geplant, aus der dann letzten Endes die NA-Figuren hervorgegangen sind?
Naja, es war auch dieses Son of He-Man geplant, aus dem dann das New Adventures hervorgegangen ist. Das ist alles ja. So ein bisschen schwammig und
ja, genau.
Ja, es gab da irgendwie gefühlt zigtausend Pläne und unter anderem sollte die erste Son of He-Man-Serie eben eine Realserie sein, die zumindest teilweise mit echten Schauspielern besetzt gewesen wäre. Ich glaube, es wäre so gewesen, dass der Sohn von He-Man selbst und dem seine Kämpfe gegen Skeleton und Co., die wären Zeichentrick gewesen und dann hätte es aber so immer Blenden gegeben, so über Bildtelefon nach Eternia zurücktelefonieren und dann hätte man He-Man und Skeletor von echten Darstellern geschauspielert gesehen.
War das ein Konzept?
So hätte das war ein Konzept.
Wow,
Okay. Ja, letzten Endes ja auch was jetzt nicht so neu ist. Also ich meine, da hatten wir ja einige Sachen mit Chuck Norris Karate Kommando und der Mr. T-Serie, ne, wo dann die echten Leute am Anfang kamen und dann jede Folge dann irgendeine Zeichentrickfolge gewesen wäre. Das wäre hier natürlich irgendwie gegangen. Ja, aus der 80er Brille heraus, wer hätte He-Man spielen sollen? Patrick Swayze mit blond gefärbten Haaren. Ja, keine Ahnung. Also ja. Das ist eigentlich, ich denke, da hätte man irgendwie, bei unserem Glück wäre es doch wieder irgend so eine 0815, irgendein Typ, der eigentlich überhaupt nicht schauspielen kann und wahrscheinlich mal einen Anlauf bei den American Gladiators gehabt hätte, so Laser, und der hätte es nicht gepackt und deswegen ist er dann He-Man in der Serie geworden oder so Quatsch. Also Highwayman oder irgend so ein Bullshit, das ist ja dann auch irgendwie immer das übliche Kevin Sorbo, meinetwegen auch. Würde ich in einer neuzeitlichen Serie mehr, als Bad Guy, als Skeletor natürlich der gerade erst kürzlich verstorbene Billy Drago. Würde ich in einer neuzeitlichen Serie mehr Potenzial als im kommenden Kinofilm sehen? Um ehrlich zu sein, ja. Weil ich einfach glaube, dass man in einer Serie mehr damit machen kann. Dieses ganze Thema nämlich irgendwie auf, keine Ahnung, 120 bis 140 Minuten zu bannen, wird, glaube ich, sehr schwierig. Und mehr als eine Einführung der Charaktere ist da in meinen Augen fast gar nicht drin, anstatt irgendwie so eine kurios standardisierte Fassung dann zu bekommen, die dann womöglich noch auf der Erde spielt. Ja, also das möchte ich natürlich schon mal grundlegend gar nicht. Wenn man jetzt natürlich die Kohle hätte, und darüber spekulieren wir jetzt ja einfach auch nur, also wenn das Geld tatsächlich da wäre, vielleicht sogar in der Form von einem Game of Thrones Franchise oder sowas, dann würde ich in der Serie definitiv sehr viel Potenzial sehen. Weil man da auch sehr viel dann machen kann und auch Charaktere einführen kann und die auch über eine längere Bandbreite dann eben erzählen lassen kann, anstatt jetzt einen Film zu haben, wo man 35 Charaktere drin hat und keiner kommt irgendwie zur Geltung. Ne, das könnte man natürlich in der Serie über mehrere Staffeln ganz anders machen. Und wenn man es dann unbedingt für Erwachsene machen will, dass Clamchamp Man-at-Arms aufspießen muss, dann wäre das natürlich auch ein Top-Cliffhanger für irgendein Staffelfinale oder sowas. Ne? Also da sehe ich definitiv mehr Potenzial drin.
Ja, ich sehe tatsächlich auch heute allein auf dem aktuellen Stand der Technik ein Riesenpotenzial in der Serie, egal ob mit CGI oder mit Zeichentrick oder sonst was. Wir kriegen jetzt eine Zeichentrickserie, aber eine Live-Action-Serie in den 90ern zum Beispiel wäre für mich der schiere Albtraum gewesen, weil ich fand das Basieren wie Herkules oder Xena, auch wenn es gute Folgen gab, aber man hat da die Budgetgrenzen gesehen und heute kann man halt mit viel weniger deutlich mehr machen. Und was damals gewesen wäre, meine Gedanken habe ich ja vorhin schon im Grunde durch Manuel bestätigt gehabt irgendwo. Also das, was damals geplant war, wäre nicht irgendwie so das Tollste gewesen, das ich mir hätte vorstellen können. Und meine Idealbesetzung für einen Serien-He-Man damals, boah, da muss ich tatsächlich passen, aber ich weiß, dass definitiv Tom Selleck damals Man-at-Arms hätte spielen müssen.
Hast du vollkommen recht, alleine schon. Ja, von seiner Optik her in Magnum, mit seinem Schnauzer und so, das wäre schon was gewesen.
Ja, und dann am besten auch die Rüstung von Man-at-Arms im Hawaii-Stil.
Ja, genau, richtig. Und dann der Windrider in Rot.
Man-at-Arms im Hawaii-Stil. die nächste Frage ist von Papi Skelly. Könntet ihr neben den Minicomics auch mal die EHAPA oder die Condor, also Interpart-Hefte, besprechen?
Nein.
Vollkommen ausgeschlossen.
Machen wir nicht. Nein, klar, warum denn nicht? Also gerade die EHPA, muss ich sagen, das sind so die bei mir in meiner Jugendzeit am ersten hängen geblieben sind. Also allein schon über die Cover könnte man stundenlang, glaube ich, reden, wie genial die sind. Also klar, warum nicht? Warum nicht? Die Frage bleibt.
Genau, das ist tatsächlich auch was, wo ihr, liebe Hörer, uns auch immer wieder unterstützen könnt. Also es ist natürlich immer gut, wenn ihr Vorschläge macht, aber es ist auch immer super, wenn es dann auch genug Leute gibt, die diese Vorschläge unterstützen. Wie jetzt eben Shira-Hörspiele, wenn letzten Endes 50 Leute sagen, boah, die wollen wir nicht, dann werden wir natürlich auch eher keine Shira-Hörspiele, sondern Comics von EHAPA und Interpart besprechen. Wenn da wieder 50 Leute sagen, die wollen den wir lieber im Podcast mal besprochen haben. Also ihr seht es, Feedback ist immer gerne gewünscht, auch zu solchen Dingen. Und auch wenn ihr meint, irgendwo, ach, die Sache ist schon gut, kommentiert einfach. Und wenn es nur ein "Ich will das haben" ist.
Ach, außerdem gibt es wieder welche, die so sadistisch sind, dass sie einfach wollen, dass wir diese widerlichen She-Ra-Hörspiele hören.
Zum Beispiel ich.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Eure Meinung ist die, also Entschuldigung, der Magier des Bösen fragt natürlich. Also eure Meinung ist die geplante DC Multiverse-Reihe mit Anti-Eternia die im Hörspiel versprochene Geschichte, die sich ja da nicht richtig entfaltet. Oder vergreift sich DC hier am allerheiligsten des Hörspielkorpus? Und was würdet ihr euch wünschen, aus Anti-Eternia in Filmform zu sehen?
Tja, also ich denke nicht, dass es jetzt genau die Geschichte ist, die sich vielleicht der H.G. Francis damals ausgemalt hat, die dann im Hörspiel, was aus welchen Gründen auch immer, Zeit oder Produktionsgründe vielleicht nicht ganz so ausführlich war, wie es vielleicht dann im Drehbuch geschrieben war. Aus meiner Sicht ist die Prämisse, dass Anti-Eternia sozusagen als der böseste Teil vom Masters of the Universe Multiversum die anderen Teile des Multiversums erobern oder zerstören wohl, eigentlich relativ schlüssig vom Ansatz von Anti-Eternia und das kommt so das Thema weiterzuführen und die anderen Fassungen von Masters of the Universe damit einzubinden, das halte ich für ganz gut. Und ob sich da DC jetzt am allerheiligsten sozusagen vergreift, das finde ich eben nicht, sondern sie heben es halt auf eine neue Ebene, ja, von einem zwar bekannten, aber für die meisten englischsprachigen Fans sozusagen halt ja unbekannten, also die können halt das Hörspiel nicht hören, sondern halt nur lesen, wenn es irgendwie übersetzt hat mal, aber so dieses das hebt es auf eine neue Ebene, würde ich sagen. Und also Bekanntheit als auch Wichtigkeit. Und was würde ich mir wünschen, aus Anti-Eternia in Bildform zu sehen? Ich hoffe, sie sind ein bisschen fantasievoller, als alles nur immer schwarz mit roten Haare zu malen oder mit roten Details. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie sie das machen. Ja, ob's da vielleicht dann nur Anti-He-Man gibt oder da lasse ich mich überraschen. Also da wünsche ich mir jetzt ehrlich gesagt nichts besonders, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also was das Thema betrifft, ob das die im Hörspiel versprochene Geschichte, die sich nie richtig entfaltet hat, sein wird. Es ist natürlich nichts, das jetzt so in den Hörspielen stattgefunden hätte von dem Plot her in der Comicserie. Aber wir haben das ja auch schon mal bei unseren Hörspielbesprechungen gesagt. Anti-Eternia hätte einfach so viel Potenzial gehabt, um noch zumindest ein weiteres Hörspiel zu bekommen, wo dann vielleicht die Helden nach Anti-Eternia hätten reisen müssen. Und da verspreche ich mir schon was von, dass wir mehr von Anti-Eternia selbst zu sehen bekommen und Anti-He-Man auch ein bisschen mehr vorkommt, als nur einmal gegen He-Man zu kämpfen. Ich glaube, das hat wirklich ein Riesenpotenzial. Und ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, wenn es um das Allerheiligste des Hörspielkorpus geht. Also zugegeben, mir ist ja so gut wie nichts heilig. Ich kann ja auch alles irgendwo drehen und wenden und noch ein bisschen Hops nehmen. Aber das, was für uns so wichtig ist, ist halt tatsächlich auf internationaler Ebene trotz tausender Customs immer noch nahezu unbekannt. Und ich finde, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass durch sowas wie die Dark Horse-Bücher oder eben jetzt auch die Moto Classics-Biografien oder jetzt demnächst die Multiverse-Reihe, die Comics, wie wichtig das ist, dass diese deutschen Canon-Elemente, Charaktere und so weiter international bekannt werden. Mattel findet das offenkundig auch interessant genug, um daraus eine Comicserie zu machen. Und dadurch wird das auch weiterleben, jenseits von Deutschland und den Hörspielen. Das finde ich eine tolle Sache. Das hält eben auch den Brand aufrecht. Und unsere Erinnerungen, was Anti-Eternia als Hörspiel war, werden davon ja ohnehin nicht angetastet. Es gibt uns nur das Potenzial, eine Welt zu erkunden, die wir uns vielleicht gar nicht so bisher vorgestellt hatten. Ja, und da komme ich zu dem Punkt, was würde ich mir wünschen aus Anti-Eternia in Bildform? Ich wäre ehrlich gesagt neugierig auf so ein bisschen so unerwartete Punkte. Wie wäre zum Beispiel ein Anti-Hordak sichtbar und drauf. Wir wissen ja, es wird ein Anti-Keldor kommen, was ich grundsätzlich nicht so perfekt finde, weil nach Hörspiel-Originalität hätte es ein Anti-Skeletor sein müssen, weil Keldor damals nicht existiert hat. Aber klar, in dem Kontext ist es klar, Anti-Keldor wird halt eine Person sein, die nie irgendwo zu diesem Skelettgesicht gemacht wurde. Das ist okay, aber bei Hordak sehe ich ein ähnlich interessantes Potenzial. Und ich stimme Matthias zu, wenn alles irgendwie nur schwarz mit roten Haaren ist, ist das langweilig, aber nichtsdestotrotz, da Teela ja in ihrer normalen Version rote Haare hat, bin ich mal gespannt, wie eine Anti-Teela dann wohl aussieht.
Ja, ich würde ganz gerne Hölle Grayskull, ich finde den Namen so scheiße, sehen, ja, hoffentlich kriegt er dann einen anderen Namen, also nicht einfach nur Hell Grayskull, das wäre mir ein bisschen zu billig.
Ich glaube, es hat sich mittlerweile Hellskull eingebürgert.
Meinetwegen auch das. Vielleicht finden sie ja noch irgendwie was anderes, aber da hätte es natürlich schon mal was, also das Design, ne, mit diesem Engelsgesicht und keine Ahnung zu sehen, das hat, könnte bestimmt was sein, wenn sie das dann auch so umsetzen wollen. Das ist natürlich wieder die Frage und natürlich auch, wie verschiedene Plätze vielleicht auch aussehen, ne? Ob das wirklich alles nur so eine Einöde ist, wie man sich so, was weiß ich, in dem Keanu Reeves John Constantine Film vorstellt, wenn er durch die Hölle läuft und alles ist irgendwie verbrannt. Oder ob es tatsächlich so ist, dass es einfach genauso ein, was weiß ich, Evergreen Forest und hast du nicht gesehen, gibt, ja, und einfach diverse andere Sachen, die Wüste der Zeit und so, die dann halt einfach nur so ein Stück weit anders aussehen. Natürlich wäre es auch interessant, irgendwelche Evils dann in ja einer anderen Position zu sehen, ne? Also Too Bad jetzt vielleicht nicht unbedingt nur mit Color Swap, ja, dass dann blau und lila dann einfach nur getauscht sind. Aber da gäbe es bestimmt einiges, was man da noch machen kann. Also das wäre schon ganz interessant zu sehen. Und ich stimme dem auch zu. Also ich denke auch, es ist schon ganz cool. Sicherlich ist es für das Europa-Hörspiel in Anführungsstrichen eins der Heiligtümer und auch ein Kernstück für den deutschen Markt. Aber man muss es ja von der Seite sehen. Man, dieses Kernstück schafft es gerade weltweit Anklang zu finden oder hat es geschafft über die Jahre hinweg. Und das ist doch grandios. Und das jetzt irgendwie so weit zu führen, dass man tatsächlich noch mal ein eigenes Comic dazu bekommt, finde ich einfach so großartig. Also wer das nicht zelebrieren kann, sorry, aber da frage ich mich dann auch, worüber freut ihr euch da?
Zum Beispiel über die Anti-Mystic Mountains, die dann wahrscheinlich eine Schlucht sein werden. Ja.
Der Anti-Evergreen Forest, der dann nicht evergreen ist.
Ja, die werden einfach abgeholzt. Ja. Und dann kommst du in die Wüste der Zeit und ist alles Wasser.
Genau. Ja, Manuel, gibt es irgendwas, auf das du gespannt wärst in diesen Comics, was Anti-Eternia betrifft?
Ihr habt das gerade schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin wirklich überrascht, dass Anti-Eternia wirklich so eine Popularität außerhalb von Deutschland besitzt. Sag mal, war ja bis vor einigen Jahren noch undenkbar. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dadurch, dass es vom Hörspieler kommt, sind die Fantasien, sage ich jetzt mal, bis auf die beschreibenden Elemente, die sie im Hörspiel selber verwendet haben, ja, ist ja Fantasie. Jeder stellt sich ein bisschen anders vor und keine Ahnung. Also ich würde mich einfach mal überraschen lassen, was jetzt da die Macher sich dann da ausdenken und wie das Ganze dann aussehen wird. Und ich hoffe, dass sie sich dann da wirklich ein bisschen Kreativität walten lassen und nicht, wie wir es gerade schon gehört haben, alles nur in schwarz-rot irgendwie simpel gehalten ist. Keine Ahnung, aber klingt sehr, sehr spannend.
Die nächste Frage kommt von Doodle Dida Dumm. Glaubt ihr, dass mit dem Launch von Moto Origins auch die Zugriffe bzw. Besucherzahlen auf PE zunehmen werden? Gibt es Pläne von eurer Seite, neue He-Fans zu rekrutieren? Wenn ja, wollt bzw. könnt ihr schon etwas darüber erzählen?
Ja, wir haben einen geheimen Marshallplan entwickelt, wo wir in den Ardennen. Nein. Also wir haben jetzt keine Pläne, um Fans zu rekrutieren. Bei uns findet es ja immer statt, dass wir versuchen, die Leute mehr oder minder zu überzeugen, mal auf PE reinzuschauen, indem sie uns über Social Media Kanäle finden. Das heißt also, auch wenn Leute jetzt unsere Facebook-Seite oder unseren YouTube-Kanal liken und abonnieren, ist es schon eine Besucherzahl. Und wenn sie auf unsere Seite kommen, dann hoffentlich, weil wir sie durch Sachen wie eben unseren Kanal oder den Podcast hier auch überzeugen können. Und das ist unser ganzer Plan. Und ob wir jetzt glauben, dass mit dem Launch der Moto Origins auch die Besucherzahlen zunehmen werden, das wird sich zeigen, wenn die Origins mal da sind. Aber ich muss jetzt schon sagen, die Besucherzahlen nehmen stetig zu, was jetzt nicht unbedingt mit den Moto Origins direkt zusammenhängt, wobei man da auch wieder einen kleinen Anstieg gesehen hat. Jetzt zum Beispiel im Dezember haben die Zahlen schon wieder zugenommen, weil einfach Leute sich natürlich auch für den Adventskalender registrieren. Aber auch schon als Super 7 immer mehr angefangen hat, als im Grunde jetzt die Magic Collector Zeit rum war und dann von Super 7 oder auch The Loyal Subjects in den GameStop Filialen auf einmal Zeug aufgetaucht ist, da hat man dann auch gemerkt, dass dann Leute, weil die das schlichtweg im Laden gesehen haben, dann auch mal ein bisschen rumgegoogelt haben und Gott sei Dank sind sie dann auch auf PE gelandet. Und wenn es mit den Origins auch sein wird, dass die im Einzelhandel erscheinen, so wie es ja angeblich jetzt wirklich stattfinden soll, dann denke ich auch, dass da wieder einige draufkommen werden. Und ja, unsere große Herausforderung ist dabei eigentlich immer, auch schon immer gewesen, den Leuten zu zeigen, hey, PE gibt es überhaupt, weil wir haben schlichtweg eine URL, auf die man nicht als allererstes kommt, wenn man jetzt nach He-Man googeln möchte. Und dadurch ist es natürlich ganz praktisch, dass zum Beispiel der Matthias im Grunde unsere Social-Media-Betreuung auf so vielen Kanälen macht, dass man kaum noch drumherum kommt, dass wir auch Hashtags benutzen etc., mit denen man auf unsere Sachen kommt. Ich habe mittlerweile auch festgestellt, wenn ich mir irgendwelche Bilder suche auf Google, dann kommen auch schnell PE-Bilder. Das hilft halt alles dabei, aber das ist jetzt kein spezieller Plan für die Zukunft, sondern das, was wir schon immer versuchen zu machen.
Ja, genau. Ich glaube auch, wenn die Leute dann sich mit dem Thema beschäftigen und dann, wie du sagst, googeln, dann kommt man zwangsläufig auf PE. So ist es den Leuten vor 15 Jahren gegangen und wird heute auch noch so sein. Klar kann es sein, dass die einen oder anderen über Facebook, Instagram und so weiter dann kommen. Jetzt den Weihnachtskalender mit Sicherheit. Vielleicht bleiben auch nicht alle, aber ich denke, dass da konstant neue Leute dazukommen und wenn es immer mehr jetzt in den Medien ist und man merkt es ja auch auf Facebook und Instagram, dass wirklich tagtäglich neue Leute, die ihre Begeisterung für Masters of the Universe wiederentdecken, dass dann logischerweise auch auf PE zunehmen wird.
Ja, leider ist unser SEO nicht ganz so optimal. Also man merkt schon, also ich glaube, wenn man nach Masters of the Universe sucht, dann sind wir nicht auf der ersten Seite, weil das sind dann natürlich irgendwelche News-Seiten, die irgendwann mal vor 3 Monaten eine News zum Masters of the Universe-Film geschrieben haben. Und okay, deren SEO ist natürlich besser als unseres, weil die haben natürlich ihre, was auch immer, Keywords. Ich bin kein Experte, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Aber wenn man ein bestimmtes Thema, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Laughing He-Man oder irgend sowas, also wenn man ein bestimmtes Thema eingibt, dann, und wir haben unsere Überschrift damals halbwegs gut gewählt, dann kommen wir schon in den Ergebnissen. Also das ist schon so. Oder bei Masters of the Universe müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir da reinkommen in die auf die erste Seite.
Genau. Es kann natürlich auch gut was helfen, wenn wir tatsächlich mal irgendwie mit Nattel näheren Verbindungen und ins Gespräch kommen, dass die halt auch vielleicht mal bei irgendwelchen Sachen uns irgendwo mit erwähnen, ja, oder man automatisch dann Sachen hat. Das kann ja durchaus passieren. Ja. Es ist aber auch meiner Meinung nach schon ein bisschen mittlerweile eine veränderte Situation gegenüber früher, weil nehmen wir als Beispiel mal die Grayskull-Con. Wenn ich vor 5 Jahren über die Grayskull-Con mit Leuten geredet habe, konnte ich davon ausgehen, dass von den Besuchern dort mindestens 75%, wenn nicht deutlich mehr, von PlanetEternia.de gewusst haben. Ich würde jetzt sogar sagen, deutlich über 80%. Das kann sich jetzt aktuell oder in den kommenden Jahren natürlich nochmal ändern, weil jetzt eben immer mehr Neulinge kommen, die eben von Moto Classics etc. Ja, jahrelang nichts mitgekriegt haben, selbst die 2000X-Zeit vielleicht verschlafen haben. Und jetzt durch Film etc. kommen sie erst wieder drauf, gehen dann vielleicht auf die Grayskull-Con, wissen da von PlanetEternia nichts. Das heißt, dass es da für uns durchaus interessant sein kann, bei solchen Veranstaltungen oder generell auch wieder mehr auf uns aufmerksam zu machen, so wie in der Anfangszeit, als es einfach darum ging, eine neue Seite mal zu etablieren. Ja. Jetzt geht es darum, die unbescheiden gesagt größte deutschsprachige Fanseite auch Neulingen zugänglich zu machen. Ja, liebe Hörer, auch wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne über quartett@planeteternia.de oder im Forum auf planeteternia.de, zum Beispiel in einem Thread über die letzte Podcast-Sendung. Da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ansonsten schickt uns auch eine Nachricht über Facebook. Wir finden auf jeden Fall den Weg, die Frage in einer der nächsten Folgen zu beantworten. Ja, wir hatten es schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Mattel hat eine Exklusivpräsentation Ende November abgehalten, wo ausgewählte Leute teilnehmen konnten, beziehungsweise es gab dafür Tickets zu gewinnen. Teilweise wurden sie verlost, teilweise wurden sie versteigert. Und da haben die Leute, die dort anwesend waren, unter anderem auch der Jens, der bei uns im Podcast ja immer wieder auch dabei war, die haben da ein exklusives Sneak Peek auf kommende Produkte und sonst was bekommen, das Mattel geplant hat. Ja, es ist mittlerweile vorbei und die Leute, die dort waren, wissen mehr, der Rest nicht. Denn es mussten Einwilligungserklärungen unterschrieben werden, dass nichts nach draußen dringen darf. Und da gibt es halt tatsächlich manche Leute, die da schon innerlich irgendwo wutschnaubend sind, weil sie scheinbar gehofft haben, dass alles sofort irgendwie öffentlich auf Facebook etc. mitgeteilt wird. Aber die Leute halten sich an ihre Verschwiegenheitsklauseln. Und das heißt, dass wir uns letzten Endes, denke ich mal, zumindest bis zur Nürnberger Spielwarenmesse gedulden müssen. Aber ich schätze schon, Anfang 2020 wird dann immer mehr von dem durchsickern, was dort erzählt und gezeigt wurde. Man kann zumindest sagen, die Anwesenden, mit denen ich geredet habe, die waren sehr positiv gestimmt über das Ganze. Es gab tatsächlich auch Leute, die sich in ihrer Meinung nahezu komplett gedreht haben, die vorher eher nicht so begeistert eingestellt waren, hinterher gesagt haben, doch, sie waren dann schon ziemlich beeindruckt. Das heißt also schlichtweg, dass wir zumindest sagen können, Mattel hat da nicht nur irgendwo den Himmelkuchen aufgesetzt und gesagt, ist ja schön, dass ihr den Quatsch da macht, sondern hat schon ein bisschen mehr präsentiert. Finde ich toll.
Ja, also ich finde es ehrlich gesagt auch total verständlich, dass die Leute nichts sagen, weil wenn ich da was unterschreibe, das ist ja ein Vertrag und daran habe ich mich zu halten und es gibt durchaus auch Vertragsstrafen, wenn man sich dann nicht dreht und das können durchaus auch mal etwas höhere Summen sein zum Beispiel. Ja. Also ja, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, und natürlich.
Es sind halt schlicht und ergreifend Geschäftsgeheimnisse von Mattel. Und ja, die Wirtschaft, die ist da nicht zimperlich, wenn man die verrät. Also ja, das darf man eigentlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen, jetzt müssen wir uns halt noch 1-2 Monate gedulden und dann wird das auch alles offiziell enthüllt. Vielleicht ja nicht komplett alles, sondern auch erst nur übers Jahr. Aber mein Gott, wir warten jetzt seit einem Jahr auf Figuren, also das von Super 7, also das halten wir jetzt auch noch durch. Und ja, also es heißt ja, oder es war ja auch, ich habe ja jetzt vorher noch vor der Aufnahme den Livestream vom Jens so geschaut, den er gemacht hat, wo er dann gesagt hat, ja, er darf nichts verraten. Sehr gut. Aber das war ja auch verständlich. Aber er hat ja gesagt, ja, es war eine total tolle Atmosphäre und das Team von Mattel Deutschland war total nett. Und ja, einfach eine positive Grundstimmung, mit der man da rausgegangen ist. Und ja, also was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen, sage ich jetzt mal.
Tatsächlich. Ich meine, wir werden später jeder für sich am Ende beurteilen müssen, wenn die Sachen ans Tageslicht kommen. Findet man das jetzt gut oder schlecht? Das ist ja wie bei allen. Ich meine, wenn Mattel jetzt irgendeine Figur zeigt, steht ja auch der eine da, boah, super geil, und der andere sagt, naja. Aber unabhängig davon bin ich schon so ein bisschen in freudiger Erwartung. Nee, das klingt jetzt, als wäre ich schwanger. Also ich bin schon ein bisschen gehypt auf das, was da kommen möge, weil Mattel offenbar doch Gas geben möchte. Und wir hatten ja schon, ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Folge drüber geredet gehabt, dass wir gesagt hatten, ja, welchen Werbezweck soll das Ganze haben? Das ist halt tatsächlich jetzt nicht von Mattel als Werbeaktion initiiert gewesen, sondern wirklich so als kleines Goodie für diese Leute, die halt diese Tickets da irgendwo gewinnen konnten. Das war scheinbar von anderen organisiert und insofern ist das jetzt auch was, wo man jetzt nicht irgendwo traurig sein muss, weil man von etwas ausgeschlossen ist. Es gibt nur einfach ein paar Leute, die jetzt ein bisschen was früher erfahren haben, was später jeder wissen wird.
Und ich wäre mir auch gar nicht so sicher, ob das nicht für die Leute, die es erfahren haben, sogar schlimmer ist, als für die, die es nicht erfahren haben, weil die darüber reden dürfen.
Ja, die werden hundertprozentig zentnerweise E-Mails und PNs jetzt kriegen von Leuten irgendwo, von denen sie noch nie zuvor gehört haben oder die sie früher immer blöd angeredet haben. Und jetzt kommen, ein guter Freund, wir kennen uns doch hier.
Ich habe es mir auch schon gedacht, Jensen, sein Postfach ist sicher explodiert.
Ich muss dazu auch noch erzählen, bevor das überhaupt stattgefunden hat, die Veranstaltung, wurde ich tatsächlich von nicht nur einem, sondern von drei Fans unabhängig voneinander angesprochen, ob PE nicht irgendwie an die Informationen kommen könnte und die dann irgendwo quasi über einen Whistleblower streuen könnte. Also, dass wir das dann erzählt hätten in Berufung auf eine anonyme Quelle oder sowas. Die Idee fand ich schon irgendwo ganz witzig, aber das Whistleblower-Prinzip, finde ich, sollte doch für wirklich wichtige Themen vorbehalten sein.
Ja.
Ich verstehe wirklich die Neugierde der Leute, aber man muss es natürlich auch irgendwo allen Ernstes so sehen. Man stelle sich mal vor, ich bekomme jetzt von ein oder mehreren Leuten, die dort waren, alles erzählt. Ich mache dann einen Artikel, alle Enthüllungen von Mattel Sneak Peek, streng geheim. Das würde natürlich eine super geile, enorme Clickrate bringen. Also wäre in erster Linie gut für uns. Auf der anderen Seite aber würde uns das mittelfristig mit Sicherheit auch schaden, weil welches Unternehmen möchte sich gerne mit einer Website dann zum Beispiel irgendwo besprechen, die im Grunde auf alles kackt, was man irgendwo macht, nur weil es um ein paar Spielzeuge oder sowas ging. Das fände ich dann halt auch nicht so toll. Also da versuche ich im Moment zumindest eher auf das Thema zu bauen, dass man irgendwann einen Kontakt mit Mattel herstellt und dann eine schöne Partnerschaft zusammen hat, wie man es zu 2000X-Zeit noch hatte, als dass man jetzt für eine schnelle Clickrate irgendwelche Sachen raushaut, die nicht nötig sind.
Ja, würde ich auch sagen. Und also wenn man Pech hat, hat man dann halt auch schon mal einen Anruf von einem Anwalt da oder so. Also das macht ja auch keinen Spaß. Kostet ja dann auch.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dann würde ich mir noch weniger Sorgen machen, weil ich ja letzten Endes immer sagen könnte, hey, anonyme Quelle, was
wollt ihr von mir? Ja,
ist aber, also ich weiß schon, wie ich mit sowas umgehen müsste, wenn es so ist. Das ist halt durch einen gewissen Background mal ganz praktisch, aber es wäre trotzdem was, das einfach lästig wäre. Man müsste sich damit Zeug befassen, das man nicht machen muss für so etwas.
Ja. Und es eben, und wenn das jetzt eben so gelaufen wäre, theoretisch auch mit der anonymen Quelle, vielleicht gibt es ja in Zukunft, oder mit Sicherheit gibt es ja in Zukunft vielleicht auch mal Sachen von Mattel, vielleicht auch irgendwas Deutschland-Exklusives, das dann unter Umständen über PE vertrieben werden kann. Und wenn dann eben schon so eine negative Vorgeschichte da ist, dann ist es mit Sicherheit nicht gerade zuträglich fürs Vertrauensverhältnis mit Mattel.
Genau. Weil das brauchst du, das ist ja dann auch was du erst einmal geheim halten musst und
Das. Also letzten Endes, die Neugierde darf weiter ins Unermessliche steigen, die Spekulationen rennen wild, aber wir warten einfach mal ab, was in den kommenden Monaten wirklich enthüllt wird.
Ja. Es ist ja schon mal positiv, dass sich überhaupt bei Mattel Deutschland irgendjemand mit dem Thema Masters of the Universe beschäftigt wieder. Weil das war ja jetzt im Grunde seit 2000X nicht existent in
Deutschland. Ja, also es gab da natürlich auch Leute, die sich für Moto vielleicht interessiert haben, aber die haben halt nicht unbedingt an dem Drücker gesessen, wo sie was hätten machen können, was das deutsche Fan betrifft, weil das war halt einfach Mattel USA die meiste Zeit.
Genau.
Und daran, das sieht man allein auch schon daran, dass die Retrofabrik für die Lizenz für den Interpart-Band ziemlich lange gebraucht hatte, weil das einfach erstmal über Mattel Deutschland ging und so. Und dann, ich weiß nicht im Detail, wie das alles hin und her ging, aber das war ja dann doch eine längere Geschichte, als alle Beteiligten wohl gedacht hatten.
Also es war erst DreamWorks und dann gab es eine Änderung und dann mussten sie wieder zu Universal und dann haben sie wieder gewartet.
Ja, eben. Und sowas ist dann halt auch ein Beispiel dafür, dass halt Mattel Deutschland da jetzt eine Weile lang nicht so wirklich mehr mit Moto sich befasst hat und jetzt aber wieder ins Fahren reinkommt. Ja, Mattel Deutschland wird vielleicht irgendwas für die Quasar-Con machen, das weiß man nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber Mattel USA wird auf jeden Fall mit der PowerCon nächstes Jahr zusammenarbeiten. So viel ist bekannt, denn die PowerCon findet am gleichen Wochenende wie die Quasar-Con statt. Nein, das ist keine Absicht, das ist wirklich purer Zufall, weil die Quasar-Con ja 2020 vorverlegt wurde. Und die PowerCon hat halt auch wieder im August ihren Termin. Das ist halt lustiger Zufall. Das heißt, wer auf der Quasar-Con rumrennt an dem Samstag, erfährt eventuell während einem Quasar-Con-Panel Neuigkeiten von der PowerCon, wo Mattel da sein wird. Nicht nur wird Mattel da sein, sondern sie haben angekündigt, dass sie unter anderem Neuigkeiten über die Masters-Serie, also Masters of the Universe Revelations, und über den Masters-Kinofilm mitteilen werden. Gordon, was sagst du dazu?
Ja, die Serie, das wird bestimmt ganz interessant, mal zu gucken, wie sich die Leute da austoben. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Letzten Endes müssen wir da jetzt ja auch abwarten.
Ja, da gibt es nicht so viel Neues, ne?
Ja. Eben, genau so. Und dass die Serie kommt, daran glaube ich auch, beim Film. So. Und das ist eben genau der Punkt. Also ja, die Serie gucke ich mir sicherlich ganz gerne dann mal an. Da schaue ich einfach mal rein. Sofern ich denn die Zeit finde, ich bin bei She-Ra auch immer noch nicht über Staffel 1 hinausgekommen. Ja, da gucke ich bestimmt mal rein und dann eben mal schauen, wie sich das dann ja ausgibt. Und ja, zum Rest, nee, nicht immer wieder.
Nee. Ich würde ehrlich gesagt aber mal gerne erleben, wenn du auf der PowerCon wärst und im Mattel-Panel sitzen würdest zum Film.
Ja. Dann würde ich den Leuten da genau das Gleiche sagen wie hier. Dann würde ich auch sagen, ja, Leute, so, jetzt mal ganz ernsthaft. Es ist einfach nur noch lächerlich. Seit 21 Jahren sammeln wir da drüber so und es passiert irgendwie nichts. Und jedes Mal kommt dann wieder, ja, ach, jetzt verschieben wir den Termin und ach, jetzt schieben wir es nach Netflix und ah, vielleicht kriegen wir es doch bei Disney Plus unter. Was weiß ich nicht, was ihr euch immer alles mit Sachen ausdenkt. Aber de facto ist doch einfach all Taten über Worte. So, und von den Taten passiert nichts. Eine scheiß Grafik ins Internet zu stellen, das habe ich ja schon vor ein paar Monaten gesagt, mit einem Datum drauf, das kann einfach jeder. Das heißt auch nichts mehr. Das haben wir alles schon gesehen. Das ist, tut mir leid, aber nee, solange da nicht irgendein Produktionsstart ist oder sonst was, I don't care.
Das Interessante wird eben tatsächlich sein, also das wäre meine Hoffnung, wie geil wäre das, wenn auf der PowerCon der erste richtige Trailer zum Film gezeigt wird, dass wir bis dahin wirklich Cast and Crew haben, Dreharbeiten stattgefunden haben, der Film im Grunde nur noch im Endschnitt ist und wir dann eben den ersten Trailer zu sehen bekommen. Mhm. Das wäre doch dann tatsächlich mal was. Also jetzt nur rein im Konjunktiv.
Ja, aber wäre schon höchst sportlich, also weil das wäre ja dann in 8 Monaten oder 9.
Ja.
Und aktuell kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass schon irgendwas passiert ist. Weiß ich ja, der Noah Centineo hat sich ja irgendwie ja verletzt oder so, ich weiß es nicht. Irgendwo beim
Schwert in die Luft halten.
Beim Instagrammen.
Ja, genau. Ist er gegen eine Laterne
gegangen? Ja, wenn du gerade so dein iPhone holst. ja, also ich bin da jetzt tatsächlich auch aktuell ein bisschen skeptisch. Mattel ist offensichtlich, nein, die wissen natürlich vielleicht ein bisschen mehr als wir, wohl noch optimistisch. Aber es wäre doch mal toll, wirklich auf so einer Veranstaltung, dass da wirklich dann auch mal die Leute sitzen und dann irgendwas sagen, zumindest, anstatt dass man es immer nur über irgendwelche Webseiten, die irgendwas von einer anonymen Quelle gehört haben, dass eventuell irgendwas im August in Prag gedreht wird, was ja dann offensichtlich nicht passiert ist.
Ja, genau. Ach, mir ist das eigentlich auch, ich habe da null Erwartungen. Wenn was kommt, schön. Ich freue mich, dass das, und da glaube ich tatsächlich dran, dass zu dem Revelations irgendwas
kommt. Ja, kommen das wird. Sowieso.
Und wenn dann zum Film was kommt, schön. Wenn nicht, meine Güte, der Gordon hat es richtig gesagt, wir haben schon alles gesagt zum Film, wir haben schon spekuliert, was wir gut finden würden, was wir schlecht finden würden. Ich bin da echt relativ entspannt. Ich freue mich auf die Serie. Bin eher gespannt, weil es ja am gleichen Wochenende stattfinden wird, ob vielleicht die Exclusives von der PowerCon gleichzeitig auf der GrayskullCon zu haben sein werden. Das wäre natürlich eine feine Sache.
Ja, konnte ich mir jetzt aber ehrlich gesagt logistisch schwer vorstellen.
Sofern die PowerCon-Sachen eben vorher fertig werden, das ist ja dann das Interessante. Da kommen wir aber im Grunde schon direkt zum nächsten Thema, gehen wir doch direkt rein, nämlich PowerCon Exclusives 2020 wird es definitiv geben, aber keine Moto Classics Figuren. Das steht fest, es wird keine Exclusives von den Classics geben, womit es tatsächlich so aussieht, dass die letzten Figuren eben die Filmfiguren sein werden, also zum 87er Film und Snake Mountain. Und es scheint aber tatsächlich so, natürlich, weil Mattel jetzt irgendwie mit der PowerCon zusammenarbeitet, wäre es naheliegend, dass wir Moto Origins Exclusives sehen werden, vielleicht sogar schon für irgendwas. So rein theoretisch könnten sie auch eine Maquette zur Netflix-Serie rausbringen, so wie es das bei der Shiva-Serie auch gab und sowas. Da ist ja jetzt wirklich viel an Möglichkeiten offen. Und vielleicht könnte das ja auch sein, wenn es jetzt frühzeitig genug bestellt und produziert wird, dass dann die PowerCon mit der GrayskullCon zusammenarbeitet und dann das eine Kontingent geht halt sofort nach Deutschland, ist rechtzeitig da und kann da ausgeliefert werden. Das ist halt die Frage, wie weit das schon alles im Fortbeschreiten ist.
Und es wäre ja zu gut, wenn es irgendwie so ein He-Man Skeletor 2-Pack geben würde und das ist PowerCon Exclusive wäre, dann das steig ein in die Welt der Giganten.
Ja, oder das GrayskullCon Exclusive, das würde ja viel besser passen als ein deutsches Exclusive.
Das meinte ich ja, klar, so. Logisch. Das GrayskullCon Exclusive wäre natürlich extrem cool und auf der PowerCon halt irgendwie das internationale Set dann.
Ja, das fand ich ja auch so geil. Die haben doch auf der GrayskullCon dieses Jahr auch so ein Custom-Set verlost gehabt. Steig ein in die Welt der Giganten, aber mit den Filmation-Versionen von Super 7.
Das wollte ich gerade sagen, das hat leider nicht geklappt anscheinend. Da haben sie entweder hat der Customizer das nicht rechtzeitig fertig gekriegt oder es hat sich dann zerschlagen auf alle Fälle. Das war ja der Gewinn von dem Art Double Feature Wettbewerb, wo man selber die Szenen machen hat können. Und da wurde dann stattdessen ein Mega Constructs Castle Grayskull, war dann der erste Preis.
Okay, hätte ich ehrlich gesagt das Castle Grayskull lieber gewollt, weil ich das nicht habe.
Ja, aber so
die Idee ist halt geil.
Genau, die Idee ist da und das wäre natürlich also naheliegendst, das als deutsches Exclusive zu machen, den Origins, He-Man und Skeletor da so einen Doppelpack zu legen.
Wäre extrem genial. Wobei, wahrscheinlich, mal schauen, vielleicht ist es wirklich zu knapp, dass die Sachen noch rechtzeitig zur GrayskullCon rübergeschifft werden können, weil da wird es ja dann wahrscheinlich nicht mehr so laufen wie bei Super 7, dass dann die Sachen eher sogar in Deutschland sind als in Amerika, weil es direkt von der Firma importiert wird. Das wird Mattel mit Sicherheit nicht so machen.
Ach, wer weiß, vielleicht gibt es da doch wieder das eine oder andere.
Ja.
Zu 2000X-Zeiten hatten wir auch Sachen vor den Amis.
Das stimmt eigentlich. Ja. Das konnte natürlich jetzt sein, dadurch, dass jetzt Mattel Deutschland ja auch involviert ist, konnte es ja quasi dann so offiziell von Mattel USA an die PowerCon geliefert werden und von Mattel Deutschland an die GrayskullCon. Und dann hast du immer dieses System, wie ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel, dass halt die PowerCon erst einmal ihre Teilnehmerexemplare zu sich geschickt kriegt und dann irgendwann Monate später die Nicht-Teilnehmer-Exemplare dann eben weiter, dann erst erscheinen und dann verschickt werden. Also dann hast du hast eigentlich jetzt vielleicht ein ganz anderes Vertriebssystem, dadurch, dass jetzt Mattel da so offiziell dabei ist.
Wäre eine feine Sache, weil es dann vielleicht preislich für uns wieder etwas humaner wird bei diesem.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall, wie ich es fast schon im Vorbeigehen gesagt habe, keine Moto Classics auf jeden Fall. Das heißt für uns, die nahezu letzte Chance auf Masken der Machtdämonen ist damit auch verstrichen. Man weiß jetzt natürlich nicht, was übernächstes Jahr stattfinden wird, aber wie ich schon mal erwähnt habe, je länger die Zeit läuft ohne Classics, desto geringer die Chance, dass die nochmal zurückkommen.
Ja.
Und ich muss aber auch sagen, Gordon, vielleicht geht es dir auch so, ich bin zumindest ganz froh, dass damit die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, dass man halt eben für ein Schweinegeld jetzt jetzt eine Pinke Thieler holen sollte oder einen Leo Skeletor. Ich hätte zwar beide Figuren grundlegend noch ganz nett gefunden, aber preislich wäre das halt doch heftig geworden und da bin ich nicht so unglücklich, dass ich diese Lücke nicht auch noch irgendwo schließen muss.
Ja, ich hatte das ja schon ein, zwei Mal gesagt, dass ich das so eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge sehe. Ne? Wir haben eine tolle Toyline bekommen. Klar, es gibt Figuren, die jeder noch haben möchte. Bla, das wiederholen wir jetzt auch, glaube ich, schon zum x-ten Mal. Letzten Endes, jetzt ist es eben so, und ich sehe das ganz genauso wie du, je länger da die Zeit verstreicht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass da nochmal neue Sachen kommen, weil wen willst du damit dann abgreifen? Klar würde es dann vielleicht einen kleinen Fanstamm geben, der sagt, oh ja, das ist nochmal interessant, das würde ich vielleicht nochmal kaufen, aber ob das dann wirklich den großen Ansturm bringt oder sich auch tatsächlich in irgendeiner Weise rechnet oder rentiert, das wage ich einfach zu bezweifeln. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass dann eben die Masken der Macht im eben auch nicht jetzt die breite Masse in irgendeiner Weise ansprechen würden, sondern eher den kleineren Fanstamm, der halt die Minicomics gerne mag oder wie auch immer. So, und das ist halt nun mal das Problem an der Sache. Und wenn jetzt schon gesagt wird, es kommen keine Moto Classics Figuren in 2020, nicht mal als Exclusives, dann bin ich jetzt so weit zu sagen, okay, dann ist es das jetzt, dann war es das mit der Serie.
Ja, und wenn dann doch irgendwann in weiterer Zukunft doch noch mal was kommen sollte, dass wir dann auch noch cool finden, nehmen wir das natürlich dankbar an. Ich finde aber, es ist allmählich so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, wo man einfach das mal in die Schublade legt und wieder auspackt, wenn wirklich was Konkretes, als dass man damit immer irgendwo spazieren geht.
Ja, also der Val Staples, der hat es ja sozusagen bekannt gegeben als Forenpost im PowerCon 2020 Thread auf Human.org. Und da hat er natürlich dann auch wieder Nike geschrieben, ja, er hat es zwar versucht, Classics als Exclusives irgendwie durchzubringen bei Mattel, aber die haben halt jetzt einfach nächstes Jahr komplett den Fokus auf Origins und die ganzen anderen Sachen. Also Cartoon und Minis gibt's ja auch noch. Aber er hat natürlich auch immer die Einstellung gebracht, das heißt ja nicht, dass sie es komplett vergessen haben und man soll sie immer wieder dran erinnern und auch das Thema Crowdfunding ist wieder gekommen. Also vielleicht kommt ja Mattel dann auch auf einen ähnlichen Trichter wie Hasbro mit ihrem Hasbro Haslab, dass die dann auch so offizielles Crowdfunding machen und dann wird's halt so vielleicht gelöst. Ja, also das könnte ja sein, dass sie dann sagen, okay, hier mach mal, was weiß ich, von der Liste die Top 5 Figuren und wenn das zusammenkommt, die Kohle, dann kommen die und wenn dann nicht. Also das wäre vielleicht eine Lösung, aber halt 2020 definitiv nicht.
Ja, immerhin Entlastung für meinen Geldbeutel.
Das ist auch tatsächlich gar nicht, es ist ja Snake Mountain immer noch, ja, also.
Ja, also wenn da jetzt wieder irgendwie ein 3-Pack oder so gekommen wäre, naja, das hatten wir ja schon alles, also schauen wir einfach mal, was die jetzt überhaupt an Exclusives bringen werden, vielleicht gibt es da auch was, mit dem wir jetzt überhaupt nicht rechnen, einfach mal gucken.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Grayskull-Con und PowerCon-Termin gleichzeitig, da bin ich auch schon gespannt, wie das manche machen, die ja eigentlich jedes Jahr oder fast jedes Jahr da immer auf beiden Veranstaltungen sind, also da gibt es ja durchaus welche, die werden da wahrscheinlich irgendwie eine, ob sie sich klonen, keine Ahnung, aber ja, das ist schon irgendwie...
Naja, rein theoretisch könnten sie ja Freitag auf der Grayskull-Con sein, Samstag in alle Herrgottsfrüh losfliegen, dann wären sie irgendwann, schätze ich mal, Samstagabend.
Ja, von zeitverschiebungstechnisch könnte es funktionieren.
Genau, weil das sind ja 9 Stunden oder so Zeitverschiebung. Ja, das heißt, ja, Samstagnachmittag bis Abend könnten sie bei der PowerCon auftauchen. Wenn sie dann irgendwo in der Nacht nochmal, nee, zurück geht es ja nicht, weil das dann die Zeit, also sie müssten im Grunde auf der Grayskull-Con anfangen und auf der PowerCon.
Ja, genau so rum, ja. Also ich werde ja wieder auf die Grayskull-Con fahren und ich glaube, das wird höchst interessant, wie ich das da mache, dass ich gleichzeitig immer ein Auge auf PowerCon habe und Aber vielleicht ist auch einfach ein Panel auf der Grayscale-Con dann hier die News von der PowerCon.
Ja, also man muss ja wirklich sagen, wenn ich jetzt an deren Stelle bin, ohne jemandem was vorschreiben zu wollen, aber ich würde mir zumindest überlegen irgendwo, ob man da ins Gespräch kommen kann, dass man irgendwie zeitlich zueinander findet, dass man da irgendwas parallel macht, wie eine Live-Schalte oder sowas.
Das wäre genial.
Mit Mattel, hey, wenn ihr das um die und die Uhrzeit bei der PowerCon präsentiert, dann ist das die und die Uhrzeit bei uns, dann machen wir, wie es damals mit Scott Neidlich versucht wurde, irgendwie abends einfach irgendwo eine Parallelpresse oder sowas, um 9 Uhr deutscher Zeit.
Ja, ich glaube auch, dass da durchaus Synergieeffekte gibt, die man dem ausnutzen könnte.
Ja, es muss ja nicht unbedingt was Verkehrtes sein.
Nee,
ganz ehrlich, so viele Leute wird es wahrscheinlich auch nicht geben aus Deutschland, die beide Veranstaltungen gleichzeitig ansonsten besucht hätten. Ich meine, die das gemacht hätten, für die ist das jetzt natürlich doof, aber die meisten werden, denke ich, doch dann eher auf die Grayscale-Con gehen und da dann der Dinge harren, die hoffentlich kommen mögen.
Genau.
Ja, aber bietet mit Sicherheit ordentlich Gesprächsstoff dann
auf Ja, auf alle Fälle.
Ja, liebe Hörer, es ist soweit. She-Ra, Princess of Power, Folge 1 im Schatten der Katze ist der Titel des Hörspiels, dem wir uns jetzt widmen werden. Und wie ich es schon eingangs gesagt habe, es war nicht leicht, diese Aufnahme zusammenzukriegen. Jetzt bin ich gespannt, wie wir drüber reden werden. Das Hörspiel ist ja auch berühmt berüchtigt. Man kann sagen, die She-Ra-Hörspiele sind nicht unbedingt das allerbeliebteste unter den Masters-Hörspielen bei den Fans. Nichtsdestotrotz, los geht es. Gordon, erzähl mal, was drin passiert.
Also, okay. Während Adora mit ihren Freundinnen Geburtstag feiert, hackt Catra einen teuflischen Racheplan aus, da sie nicht eingeladen wurde. Durch ein Trapdoor lässt sie die Prinzessinnen wissen, dass Flatterina auf einer Insel aus Wildblumen gefangen ist. Ja, klingt so, wie es klingt, ne? Im Zuge der folgenden Suche findet Angela die Freundin tatsächlich in einem Feld direkt neben ihrer Wohnstätte. Durch die magischen Wildblumen schläft aber Angela wie Flatterina schnell ein und fällt bewusstlos zu Boden. Während She-Ra, Loki und Bo vergebens versuchen, den Zauber zu brechen, dringen Catra und Claudine in Crystal Castle ein und wollen durch magische Zeichen verhindern, dass She-Ra den Palast zurückerobern kann. In der Zwischenzeit bemerken She-Ra und ihre Freunde, dass Flatterina durch ihre Wohnstätte einen Baumpalast, der sich nun verfärbt, um Hilfe ruft. Als Loki ein Blatt des Baumes pflückt, wachen Flatterina und Angela auf. Zunächst beschuldigt Flatterina Perfumer, beide erkennen aber schnell, dass Catra sie gegeneinander aufbringen wollte. So. Als Bos Herz plötzlich wie wild schlägt und damit akute Gefahr ankündigt, eilen alle nach Crystal Castle zurück. Zwar kann Angela die magischen Zeichen entfernen, aber Catras Kräfte lassen fast alle Prinzessinnen dennoch ohnmächtig werden. Angela vertreibt die vom Vulkanmagier geschickten dunklen Wolken, welche Catra ihre Kräfte geben. Als der Palast daraufhin wieder im Sonnenlicht erstrahlt und She-Ra die Bösewichte auch noch, echt jetzt, auch noch nass spritzt, ja, flüchten Catra und Claudine. Damit kann Adora sich ins Gehirn schießen, ihren Geburtstag weiterfeiern.
Ja, liebe Hörer, ein Kampf, der entschieden wird durch Wasser, gibt es nicht nur bei Aquaman, sondern schon Jahrzehnte vorher bei She-Ra. Ja, ich hatte tatsächlich vorher, als wir diese Folge geplant hatten, überlegt gehabt, wir machen das einfach wie bei den Meisters-Hörspielen. Wir gehen immer im Grunde so Szene für Szene ein bisschen durch. Und ich habe dieses Hörspiel ungelogen mindestens 2 Dutzend Male in den letzten 3 Jahren gehört. Und trotzdem kann ich mir ums Verrecken die Hälfte der Handlung nicht merken, wenn ich keine Notizen habe. Und insofern ist ein richtiger Talkback en Detail so schwierig, dass ich ganz froh bin, wenn wir einfach schlichtweg über das Hörspiel als solches im Großen und Ganzen reden. Fangen wir einfach mal mit der Geschichte an, was die Sprecher betrifft. Da hat Europa ja nicht unbedingt sich komplett lumpen lassen, nur irgendwelche Leute von der Straße geholt, weil es He-Mans Schwester ist, sondern der Sprecher ist Horst Naumann, Monika Gabriel, also die Hörspieltiler, ist da als Froster unterwegs, Renate Pichler ist dabei, Caroline von Bergen spielt dort Adora bzw. She-Ra und so weiter und so fort, Katja Brügger ist auch da und Lutz Mackenzie als Loki, also das sind schon Sprechernamen, die sich gewaschen haben und die Arbeit, die sie machen, finde ich persönlich in weiten Teilen gut von dem, was sie machen. Die Leute können aus meiner Sicht nur schlichtweg nichts für die Charaktere, die sie darstellen müssen. Das ist nämlich für mich das Problem, dass vor allem die Prinzessinnen von Eternia in dieser Hörspielserie so eingeführt werden, als wäre man irgendwo in einem Großraumbüro, wo Zickenterror herrscht und wo die scheinen sich vordergründig irgendwo zu vergnügen und hintergründig, sobald irgendeine nicht da ist, wird über die gelästert. Oder kommt es mir so vor?
Nö, sehe ich genauso. Ich finde auch, gegen die Sprecherleistung an sich kann man überhaupt nichts sagen. Die ist gut und auch wie Europa das Ganze produziert hat, ist okay. Aber die Charaktere und wie du auch schon gesagt hast, die Story, die ist halt schon harter Tobak. Ich habe mir das Hörspiel ja nur einmal angehört, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich einspringen werde bei der Folge. Ich kannte das davor nicht, habe es nicht angehört. Jetzt weiß ich auch, warum. aber ja, die Darstellung der Charaktere ist wirklich grenzwertig. Ich finde auch, dass man halt hier extrem erkennt, dass es eine deutliche Trennlinie gab zwischen dem Jungs- und Mädchenspielzeug und hier sollten jetzt Mädchen angesprochen werden, ganz eindeutig. Mit fragwürdigen Charakterzeichnungen, dieser Zickenkrieg, den du beschrieben hast, Sepp, also wirklich schwierig, sich darauf einzulassen. Ja. Keine Ahnung, wie es früher den ja, wahrscheinlich primär Mädchen gegangen ist, die das Hörspiel angehört haben. Keine Ahnung.
Was ich unfassbar schwer gefunden habe, war die unterschiedlichen Prinzessinnen zu unterscheiden. Also weil klar gibt es aber Stimmen, die rausstechen, wie zum Beispiel die Katja Brüger von Entrapta und die Monika Gabriel von der Froster, die hat aber bloß 4 oder 5 Zeilen oder Sätze. Aber ich finde, der Rest, der ist irgendwie, wenn sie da immer so kichern oder dann, ach, der Bo ist da, auch Bo, gib mir noch ein Stück Kuchen. Und dann, wer ist das jetzt? Du hast überhaupt keinen, du konntest keine Stimme direkt gleich irgendwie einer Person zuordnen. Das war irgendwie bei den Master of the Universe Hörspiele einfacher, weil da auch die Sprecher irgendwie unterschiedlicher waren, zumindest bei den also männlichen Rollen und also ich habe da echt teilweise wirklich wieder einfach aus Interesse dann wieder zurückgespult, so ja okay, wer war das jetzt überhaupt, der da geredet hat, weil es ist ja dann doch so ziemlich hörspielmäßig, dass sie in jedem Satz auch dann wieder ja, Entrapta, was meinst du? Und dann sagt die Entrapta, ja, Shearer oder ja, Adora, ich meinte das, bla 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 bla. Also sie versuchen es schon, aber irgendwie, man bekommt es nicht in den Kopf rein, welche Stimme zu welchem Charakter gehört, das ist echt sauschwer.
Ja, obwohl die Stimmen ja teilweise schon sehr unterschiedliche Färbungen haben, aber das kreide ich schon H.G. Francis ein bisschen an, dass die Charaktere recht austauschbar wirken.
Ja.
Ja, das wahrscheinlich auch, weil sie ja im Grunde alle immer kichern und alle hinter Bo her sind offensichtlich. Also der ist ja da der Hahn im Korb par excellence. Ja, und der Loki hat auch irgendwie im Grunde, der ist ein Orko für Arme im Grunde. Der macht halt Zaubertricks, die nicht funktionieren.
Hatte dich, wie hieß die Sprecherin von Tila nochmal?
Monika Gabriel.
Hatte die nicht mal gesagt, sie fand das Sprechen von Tila nicht ganz so geil?
Ja. Ja.
Was hat sie denn dann über den Scheiß hier gedacht? Das ist ja mindestens 10 Stufen drunter.
Vielleicht. Ich vermute, es ging in die Richtung von die Miete muss bezahlt werden.
Ja, genau. Ja. Naja, aber das stimmt schon, die sind einfach absolut austauschbar, auch irgendwie die Charaktere. Spielt für die Handlung ist es auch relativ irrelevant, ob das jetzt Perfumer, Flutterina oder wer auch immer ist. Man könnte die quasi auch austauschen. Also von dem her
ja, schwierig. Es ist hart. Also Also nochmal zu den Sprechern, der Bo wird ja von Hans-Jürgen Dittberner gesprochen. Das musste ich zwar nachschauen, aber als ich es dann gelesen habe, deutsche Stimme von Captain Future und Sledgehammer. Und also, ja, stimmt, genau, so hört sich ja der Captain Future.
Aber als Sledgehammer kommt irgendwie ganz anders
vor. Ja, da hat er eine ganz andere Tonlage natürlich, weil da als Bo ist er schon sehr emotional.
Das ist so, ich weiß nicht, Gordon, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber für mich kommt Bo da irgendwie so rüber, so wie der ewige beste Freund, der immer so drauf hofft, so, hoffentlich wird sie doch erkennen, dass ich der Richtige für sie bin. Und der wird es nie sein, weil sie sich den Macho-Typen holt.
Ja, durchaus möglich. Also ich fand da war auch nicht so wirklich, wie bei allen anderen Charakteren, ist da nicht viel Substanz, ne? Also dafür, dass es eine erste Folge ist, passiert da irgendwie nichts und es wird auch nicht wirklich irgendwas gesagt, außer, ja, du bist halt so und so und ah nein, aber das geziemt sich nicht für eine Prinzessin und eigentlich sind wir aber trotzdem irgendwelche Zicken, die sich untereinander annöhlen und dann denkst du so, ja, okay, also sorry, aber wer war denn da die Identifikationsfigur für die Mädchen damals außer She-Ra? Da gab es doch wirklich keine, oder? Da müssen doch alle Mädchen gedacht haben, was sind das denn für Pfeifen?
Ja, vor allem, weil She-Ra kann nix. Also die hat, glaube ich, 3 oder 4 Szenen, wo sie sagt, also die sorgt ja auch nicht für die Erde von Grayskull, sondern sie sagt dann immer nur, ich bin She-Ra, und dann kommt die Musik und dann meistens ist dann so, oh, es bringt ja gar nichts, wenn ich was mache. Also sie kann die Flatterina und die Angela, glaube ich, nicht befreien und sie hat auch keine Chance gegen diese Zeichen von der Katra. Ja. Und an sich kann sie eigentlich gar nichts, die She-Ra. Und ja, das fand ich auch sehr interessant. Und es ist auch nicht geheim. Also die Katra weiß, dass sich Adora in She-Ra verwandelt. Ja. Also was das dann genau soll, weiß auch keiner.
Ja, das deckt sich im Grunde mit dem, wie Mattel mit Princess of Power umgegangen ist. Da war das auch jetzt nicht ein großes Geheimnis, sondern es war einfach so, ja, Adora, wenn die sich verwandelt, dann aber hallo. Das ist so wie jeder weiß, dass Bruce Banner der Hulk ist.
Ah, okay.
Mach ihn nicht wütend.
Okay.
Sonst zieht er sich ein rotes Cape und einen Minirock an. Oder so ähnlich.
Hat eigentlich von euch jemand diese oder die She-Ra-Kassetten halt als Kind gehört? Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich die nicht gehört habe. Also ich habe zumindest überhaupt nichts mehr in Erinnerung.
Doch, ich habe tatsächlich eine Hörspielfolge gehört damals als Kind. Das war aber nicht diese Folge. Das war eine andere, wo es mehr um Froster ging. Die fand ich so an und für sich okay damals als Kind. Also da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht.
Das war damals als Kind.
Das war eine Nachbarstochter, bei der ich das gehört habe. Und das ist dann da einfach gelaufen und ja, das war's dann. Ich habe mich aber an die Folge dann erst dann erinnert, als ich die als Erwachsener wieder gehört habe, dass ich dann, ah ja, stimmt, da war was. Ach so, ja.
Aber ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, wir haben hier ein Hörspiel, ja, das heißt She-Ra im Schatten der Katze. So. Und das ist dann die Folge. Also ernsthaft, John Sinclair im Schatten der Katze.
Mann, John, du bist ein Idiot.
So, nee, sorry, aber einfach nur nee. Das ist so dick aufgetragen, auch schon alleine mit dem Titel. Und dann kommt das so, ja, ich kann keinen Geburtstag feiern. Der zeigt sie, hat mich nicht eingeladen. Ja, jetzt spritzt sie mit der Wasserpistole ab, dann muss sie verschwinden. Ja. Hahaha, sag mal.
Dabei hat das Ganze, finde ich, schon, man merkt, dass H.G. Francis dabei ist als Autor, weil das Ganze hat schon deutliche Masters-Parallelen, eben, dass She-Ra bei der Verwandlung dann ihre Musik im Hintergrund spielen hat, so wie bei He-Man das Masters-Thema im Hintergrund läuft, oder auch Catra ist ja da mit dem Vulkanmagier irgendwo zugange, was so ein bisschen so eine Parallele schon fast hat zu diesem Ding, was die Zauberin für He-Man dann war, nur halt dort im Böse und so. Natürlich auch, um die gnadenlos unterlegenen Schurken ein bisschen aufzumotzen, was die Truppenstärke betrifft. Aber es hat alles nicht so richtig eine Wirkung. Genauso wie mit Loki, der eindeutig dort als Orko-Ersatz gedacht ist. Loki hat da ja auch irgendwie so Zauberkräfte, aber wo Orko halt einfach versagt, weil er scheiße zaubert, da vergisst Loki seine Zaubersprüche oder er findet irgendeinen Blödsinn, mit dem er fliegen will. Das ist halt alles irgendwo so, als hätte einer gesagt, mach Motu aber für Mädchen, und da hätte jemand einfach keine Ahnung davon gehabt, wie man Mädchen triggert.
Ja, und vor allen Dingen auch keine Ahnung, was mach Motu bedeutet.
Ich nehme jetzt einfach das He-Man-Skript, das heißt im Schatten des Drachen, und mache daraus.
Ja, im Schatten der Katze. Ja. Weißt du, wir haben manchmal das Gefühl gehabt, die haben da so ein paar Figuren hingelegt bekommen und dann sitzt da so einer à la Lord Helmchen, und hat das dann aufgenommen und niedergeschrieben. So, weißt du, das ist die
Story. Vielleicht war es da tatsächlich, weil das ist, so wird es ja auch immer von den Masters of the Universe-Hörspielen auch überliefert, dass das teilweise so gelaufen ist, aber hier, da merkst du, also irgendwie hat er ja gewusst, also das Herz vom Bo irgendwas macht und dass Katra und Claudine die Bösen sind, aber Ja. Aber er hat sich heute dann noch den Vulkanmagier dazu gedacht, als irgendwas im Hintergrund Böses.
Ach so, ja, Bos Herz, wo er da zu viel Red Bull gesoffen hat und das dann.
Ja, genau, er hat dann
Angst, dass er gleich umfällt.
Er schlägt, weil Crystal Castle ist in Gefahr. Genau, weil Crystal Castle, das nehme ich auch mit, das hat offensichtlich keine Tür oder irgendwas, was man zuschließen kann, was, wenn man weggeht, dafür schützt, dass irgendwer reingeht. Also das ist halt unpraktisch. Weil das ist ja der Trick von dem Ganzen, dass Entrapta sie ablenkt, dass sie Crystal Castle verlassen und dann kann die Katra einfach reingehen.
Genau, das ist ja der Hauptplot, der ja, genau, unbedingt gar nicht Hauptplot. So verkehrt ist.
Ja, ja, aber dann schließe ich halt mein Schloss zu. so, wenn ich weggehe. Also ja, das funktioniert bei Castle Grayskull ja auch. Also
ich glaube, das liegt aber auch an den mangelnden Effekten. Weißt du, bei He-Man dann ist es immer irgendwie, das Burgtor geht auf, dann hörst du so Kettenrasseln
ja. Von der
Zugbrücke, dann schlägt es auch wieder irgendwo zu. Ich finde, hier ist das viel, viel reduzierter, als wäre das wirklich irgendwie so gewesen. Naja, Master-Serie, die läuft ganz gut. Jetzt ist Mattel auch noch damit gekommen. Ja gut, probieren wir es halt.
Ja, ich finde da, dass das von den Effekten her ist deutlich weniger zu hören. Also es ist viel mehr Beschreibung von den Charakteren. So, oh mein Gott, jetzt schwebt sie. Oder oh mein Gott, jetzt passiert das und das. Also das ist so dieses typische Hörspiel-Beschreibungsverhalten. Und ja, also was ich auch noch, was mir aufgefallen ist, da gibt's ja dann, also du hast geschrieben Baumpalast, der heißt ja dann, das ist der Baum der lebenden Dimensionen. Und dann habe ich mir gedacht, ist das das Gegenstück zum Baum der sterbenden Zeit auf Ethereum? Also, Baum der lebenden Dimension?
Also, ohne Witz, ich würde drauf wetten, dass H.G. Francis davon sich selber ein bisschen abgeguckt hat.
Ja, definitiv.
Es würde doch keinen wundern.
Letztendlich war es aber so, also ist es denn tatsächlich so gewesen? Also das weiß man wahrscheinlich nicht, aber das Hörspiel ist, glaube ich, von 86, ne? Und die Serie, She-Ra, also zumindest die Filmation-Serie, müsste die Erstausstrahlung 85 gehabt haben. Bei uns natürlich erst 89 gekommen, deutschsprachig. Nun ist natürlich wieder die Frage, ne? Hatte er da irgendwie zumindest so ein bisschen Einblick in die Filmation-Serie oder sonst irgendwie was? Oder war das halt wieder nur so ein Ding, ja, nee, hier kriegst du die Prototypen oder kriegst du irgendwie Bilder, so sehen die Charaktere aus ja. Und dann bastelst du danach was.
Ich bin schon überzeugt davon, dass es eher Letzteres war, dass der jetzt vielleicht irgendwo Geheimnis des Zauberschwertes oder so die ersten Folgen gezeigt hat, aber die auch mit Sicherheit nichts gebracht haben werden, weil die Horde ist ja nicht dabei, sondern dass da vor allem das Mattel-Material vorlag. Mhm. Und wenn man sich die alten Minicomics von She-Ra anschaut, das war schon von dem Grundflair so ein bisschen, wie es hier in dem Hörspiel vorkommt. Nur war es halt nicht ganz so extrem. Da hat man auch so das Gefühl, so das ist eine schöne Welt, die irgendwie rein optisch Mädchen gefallen könnte. Und dann ist die Catra irgendwie da, versucht natürlich was Böses. Es darf aber nicht zu böse sein. Und die ganzen Freundinnen, die Prinzessinnen, die halten natürlich zusammen, um Böses zu verhindern. Und als wäre das hier in dem Hörspiel versucht worden, so zu adaptieren, aber es ist halt leider nur ein Abklatsch davon geworden. Und das ist halt das, wo ich überzeugt bin, dass H.G. Francis schlichtweg einfach nicht eine Ahnung hatte, wie er irgendwas für ein weibliches, sechsjähriges Publikum interessant machen kann.
Das glaube ich nämlich auch, weil man muss sich den Aufschrei vorstellen, wenn die Horde da aufgetreten wäre und wirklich böse gewesen wäre. Damals hat einfach dann nicht gepasst, das war für Mädchen, das war einfach damals noch anders und da musste das, dann sind selbst die Bösewichte keine wirklichen Bösewichte, sondern die werden dann mit Wasser nass gespritzt und dann laufen sie davon und ich schätze auch, dass der H.G. Francis da vielleicht grobe Infos hatte, die Figuren vielleicht vorliegen, die sahen halt dann aus wie Puppen und mit den kämmbaren Haaren und dann hat er so ein Abklatsch für Mädchen produziert.
Ja, ich denke halt auch, dass vielleicht wirklich, ja, es ist für Mädchen, das soll es nicht so gewalttätig sein und dann ist eben die Lösung, ich spritze sie mit Wasser voll und blende sie. So, ja.
Ja, aber es klingt alles irgendwie wie so ein Pseudo-Barbie-Hörspiel.
Ja.
Einfach nur auf einem anderen Planeten so. Und das dann auch schon besonders shitty. Also ich selbst Mann, als ich irgendwie Kind war oder sowas, klar, ich habe selber keine Barbies besessen, aber es gab natürlich auch so Mädels, die man halt aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule kannte, die hatten dann eben Barbies. Und selbst da hatten wir schon gehaltvollere Geschichten mit den Figuren als den Scheiß hier.
Also, und ich glaube, das ist genau das Problem dabei, dass damals in den 80ern, wenn du schon Barbie sagst, da war ganz viel von dem Material irgendwie immer so auf dieses so Liebe, Freude, Geburtstagsparty gemacht. Und Mädchen haben auch meiner Erfahrung nach damals nicht auf die Weise gespielt. Klar haben die viel mit Social Interaction gemacht, aber das ist es halt, so dieses irgendwo sich gegenseitig irgendwo runterlästern und sich gegenseitig für irgendwas beschuldigen, wofür keiner was kann. In dem Fall wird ja Perfumer beschuldigt, den Blumen die Seele geraubt zu haben, während eigentlich klar ist, dass diese Beschuldigung weder Hand noch Fuß hat. Sowas hat nicht stattgefunden. Und genau das ist irgendwo, finde ich, das Problem dabei, dass die Leute irgendwo glauben, dass Mädchen auf eine Weise spielen, wie sie es seit da wahrscheinlich schon 50 Jahren nicht mehr tun.
Und dann kommen auch noch diese teilweise raschen, zu raschen und unlogischen Wendungen dazu. Dann pflückt der Loki auf einmal das Blatt ab und dann können die wachen Flatterine und Angela wieder auf. Und dann vertreibt die Angela die Wolken und dann werden die anderen geblendet. Und das ist irgendwie so schwachsinnig. Irgendwie.
Ja, also die Dialoge zwischen, also das Verhältnis zwischen Katra und Claudine ist auch ein bisschen seltsam. Am Anfang haben sie immer kurz so, ja, dann sagt die Claudine, ich habe mich ja verwandelt in eine Katze. Und dann dir zuliebe. Und dann sagt sie, aber ich würde mich gerne wieder zurückverwandeln. Und dann sagt die Katra, aber na, das darfst du nicht, weil ich dir nicht traue. Und dann hat er so, hä, warum, wieso darf sie sich jetzt nicht zurückverwandeln? Wieso muss das die Katra erlauben? Verstehe ich nicht. Und auch dann später, da haben sie doch dann irgendwie dieses komische Serum oder diese Flüssigkeit, die sie in den Brunnen schütten wollen, damit sich die ganzen Prinzessinnen streiten. Mhm. Haben wir auch bin mir nicht ganz sicher, das war auch Teil dieses teuflischen Plans. Und da ist es auch so komisch, da sagt die Katra, glaube ich, erst ja. Ne, da sagt die Claudine, ja, hier ist der, hier ist dieses Serum. Und dann sagt die Katra, ja, das ist ja in einem Flakon. Und dann sagt die Claudine, ja, du bist genial, aber die Claudine hat sie ja gezeigt. Also das ist alles, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist vollkommen durcheinander, diese Dialoge. Also zumindest zwischen Claudine und Katra. Das war auch ein Teil davon, wo ich einfach so, hey, ich kapiere überhaupt nichts, was
mit dem. Dass du dich überhaupt noch an die Dialoge erinnerst.
Ja, ich habe es mir heute tatsächlich beim Heimfahren aus der Arbeit nochmal angehört.
Aber das kann ich zumindest erklären mit Claudine, weil sie als Katze irgendwie nicht alle ihre Kräfte hat. Es kommt, glaube ich, in dieser Folge nicht so klar raus, aber in der späteren, dass Catra von Claudine auch irgendwie einen Teil ihrer Zauberkräfte bekommen hat. Und dadurch müsste Catra sie zurückverwandeln oder ihr die Kräfte abgeben. Zurückgegeben. Ja, genau.
Okay.
Und das will sie halt nicht machen. Und Catras Kräfte sind aber auch da sehr begrenzt wiederum und es ist halt schon seltsam, unter welchem Beweggrund hat die sich damals verwandelt? Oh, ich hätte so gerne ein Tier zum Streichen. Oh, lass mir mal rosa Fell wachsen. Es ist halt irgendwie alles so. Ich finde die Grundidee mal ganz witzig, dass Claudine halt tatsächlich irgendwie so eine Zauberin war, die durch irgendeinen Fluch jetzt verwandelt ist. Aber so wie es darüber kommt, ist es halt irgendwo doof.
Ja, vor allem sollte ein kleines Mädchen in der ersten Folge der Serie wissen, dass das später passiert. Also es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ist halt irgendwo so unausgegoren dabei.
Ja, das ist cool.
Wie die ganze Folge irgendwo mehr oder minder. Bis hin zum Punkt, wo eben Catra und Claudine dann mit Wasser bespritzt werden, dadurch aus Crystal Castle fliehen, nachdem Catra die Burg übernommen hat, indem sie einfach ihre Maske da aufgehangen hat. Auch wieder so abstrus. Aber meine blöde Frage an euch, was gab es denn beim Hörspiel, das euch gefallen hat? Bam, bam.
Naja, du hast schon gesagt, die Sprecherleistung, die ist okay. Ansonsten finde ich da wirklich nicht allzu viel, was wieder gut gefallen hat. Die Atmosphäre vielleicht an manchen Punkten war ganz okay, aber nö, da tue ich mich echt schwer.
Ja, also ich weiß auch nicht, jetzt eher die Unfreiwilligen komisch sahen. Also halt zum Beispiel, dass sie immer Perfumer Song oder Bo und nicht Bo und Perfumer. Aber so, also so richtig gut war irgendwie gar nichts dro. Also war irgendwie eine komische. Ja. Die Geschichte ist halt nicht wirklich spannend oder irgendwie, dass du jetzt denkst, wow, voll die Gefahr für Iteria, weil der die Katra beim Geburtstagsfest dabei sein will und nicht darf. Und nee, also da muss man echt sagen, irgendwie das war nix. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte, glaube ich, als Kind tatsächlich die zweite Folge, das magische Schwert, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, als die Katra Actionfigur von damals auf dem Cover, da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß leider nicht mehr,
welcher genau. Drecksack dir das geschenkt hat.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass da war, glaube ich, der Vulkanmagier schon dabei und hat irgendwelche Sachen gesagt. Ich glaube, das hat mir irgendwie besser gefallen, aber ich kann mich tatsächlich da auch an die Geschichte null erinnern.
Ja, immerhin, der Vulkanmagier ist in dieser Folge ja nicht sprachlich mit dabei, sondern Catra und Claudine rennen erstmal nur so für sich umher. Ich finde schon, dass in den späteren Folgen die Qualität besser wird. Also nicht, dass jede Folge jetzt danach irgendwie super genial ist, aber ich finde, die Serie ist gewachsen mit dem Lauf der Folgen. Und hier die erste Folge hat halt irgendwo das Problem, dass da so überhaupt kein wirkliches Feeling vor allem zwischen den Charakteren aufkommt. Die mögen sich zwar alle irgendwo und helfen sich gegenseitig, aber wie gesagt, sobald sie sich gegenseitig den Rücken zudrehen, wird irgendwie über die einen gelästert oder irgendwie rumgetan. Und sobald Bo auftritt, werden sie ja sowieso alle ganz rattig. Das ist halt schon sehr schwierig anzuhören. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, bringen wir das Ganze zu seinem Ende und geben dem Ganzen unsere üblichen Schulnoten. Gordon, fang du mal an.
Ja, also She-Ra im Schatten der Katze, ja, ist natürlich eine absolute Nullnummer, alleine schon deshalb, weil ich mich auch nach guten zwei Wochen, in denen ich das nicht mehr gehört habe, an so fast gar nichts mehr erinnere. Das heißt also, da bleibt irgendwie auch nicht wirklich was hängen. Es ist halt nur viel hin und her gewesen, es sind absolut stereotype Charaktere, da bringt es mir auch nichts, dass die Sprecher die irgendwie gut synchronisieren können oder sonst irgendwie was. Und gerade raus sprechen können, weil wenn ich die ganze Zeit denke, wow, in diesem Hörspiel sind alle Charaktere ausnahmslos Arschgeigen, dann ist das halt einfach unglaublich schwer, dem irgendwie noch zu folgen. Ja, mir geht's ja auch mit Fernsehserien so mittlerweile, also ich gucke ja keine Fernsehserien mehr weiter, wo mich alle Charaktere nur noch ankotzen, und das wäre hier so eine Serie, die ich definitiv da nicht weiterhören würde. Und ich glaube, selbst als Kind hätte ich damals so ein Hörspiel gehört, hätte ich bestimmt gedacht, ey, nee, so, das ist ja nur anstrengend. Also ich hätte auch die Frauen schon als Kind mega anstrengend gefunden. Ja, da bleibt nicht viel, ne? Das ist keine Substanz. Der Plot ist super einseitig und wie gesagt, es wirkt irgendwie wie Barbie auf einer fremden Welt. Und das dann eben auch noch in besonders dumm. Also in Malibu Stacy, frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. Hihihihi. So, ja, ungefähr so läuft die gesamte Story da ab. Und das ist für mich glasklar eine 6.
Mein lieber Scholli, jetzt Michael.
Der Gordon hat es im Prinzip schon sehr gut zusammengefasst. Es ist ja häufig bei der neuen She-Ra-Serie, also bei der Netflix-Serie, die Diskussion auch, ja, das ist ja nicht für die Erwachsenen, das ist ja für die Kinder, für die Mädchen an die Mädchen gerichtet. Selbst wenn man sich hineinversetzt, dass das jetzt wirklich für kleine Mädchen gemacht ist, finde ich es, wie es der Gordon beschrieben hat, also wirklich unterirdisch. Keine Identifikationsfiguren. Die meisten sind einfach nur nervig. Ich habe das, glaube ich, vor anderthalb Wochen angehört, das Hörspiel. Ist nicht viel hängen geblieben. Da kann ich mich, ehrlich gesagt, am Gordon nur anschließend, eine 6 plus gibt man ja nicht, aus pädagogischen Gründen. Deswegen gebe ich eine 6.
Ja, ich glaube, ich weiß mittlerweile, warum der Manuel keine Zeit für die Folge hat. Also Aufnahme.
Ganz schön schlau.
Ja, das ist schon ein Fuchs, der Manuel. Auf jeden Fall, ja, ich würde der ganzen Folge jetzt auch keine 6 unbedingt geben, weil ich es nicht ungenügend finde. Ich finde es auch nicht immer unbedingt direkt mangelhaft als solches. Ich finde es tatsächlich ausreichend. Es ist eine 4. Ich finde die Folge sehr bla und egal. Und auch als Frauenbild fördernde Folge dient das überhaupt nicht. Aber es hat schon so einen gewissen Faktor, wo man merkt, da hat der Autor noch nicht so wirklich zu seinem Rhythmus bei dem Ganzen gefunden. Es sind aber ein paar nette Sachen drin. Es reicht für mich gerade so noch aus, dass ich sage, okay, da kann man die nächste Folge auch noch mal hören. Also es ist für mich eine 4- mit einem großen Minus dahinter.
Ja, ja, also für mich erfüllt es einfach nicht die Aufgabe von einem Hörspiel, dass ich sozusagen irgendwie die Geschichte interessant finde oder zumindest mich, wenn ich mich sogar darauf konzentriere, dass ich mich dann an die Geschichte wirklich erinnern kann. Also das ist wirklich so unfassbar schwer bei dem Hörspiel, dass man es irgendwie mitkriegt, was da passiert. Darum würde ich schon 5 sagen, weil ja, die Sprecher, ja, die machen ihren Job, das sind Profis und auch von der Produktion, das ist halbwegs in Ordnung. Aber also das Hörspiel ist furchtbar, aber 5 würde ich sagen.
Ja, und jetzt, wo du das so sagst, ich glaube, ich muss doch auf eine 5+ gehen, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, was genau Loki dann nochmal bei dem Baum veranstaltet hat. Also 5+ von mir, ja.
Ja, einmal machen sie mit Loki einfach 5 Minuten lang, dass er jetzt einen Zauber macht, dass er übers Wasser geht und dann, das hat überhaupt keine Konsequenzen, überhaupt keinen Sinn.
Ja, Hauptsache Loki ist als worse than Orko etabliert.
Ja, das stimmt, ja, vielleicht das war der Sinn, ja.
Ja, und ich meine, ich sehe ja dieses Hörspiel dann auch im Vergleich zu den anderen Hörspielen von Masters of the Universe, die wir da irgendwie besprochen haben, und da habe ich auch für einige schon eine 4- gegeben, und wenn ich die dann dagegen zähle, dann sind die halt schon Oscar-reif, ne? Ja, also ja. Sorry, aber das geht halt nicht, und deswegen ist es für mich einfach klippenklar eine 6.
Ja, da hast du schon recht. Man muss es auch im gewissen Kontext sehen. Wenn man mit Masters-Hörspielen hart ins Gericht gegangen ist, dann kann man jetzt hier schwer sehr wohlwollend agieren, wenn man nicht einmal mehr die Handlung im Kopf hat.
Das ist ja, eben, ja.
Ja. Ja, ich habe mich von euch überzeugt. Ja, liebe Hörer, wenn euch jetzt diese Folge gefällt, also die Hörspielfolge, und ihr sagt, boah, was erzählen die für einen Quatsch? Also nehmt es nicht zu übel, es ist halt unsere persönliche Meinung dabei letzten Endes. Wir haben da so gewisse Kriterien, nach denen wir vorgegangen sind. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt euch diktieren, dass das einfach irgendwo mies ist. Wir finden das nur nicht so toll. Und insofern, wie ich es schon mal erwähnt habe, gebt uns gerne Feedback. Wie fandet ihr jetzt die Hörspielbesprechung? Sollen wir weitere Shiro-Hörspiele besprechen, obwohl uns schon das erste nicht so gefallen hat? Sollen wir lieber wieder zu was anderem gehen? Kein Problem, gebt uns einfach Bescheid. Und bevor die Folge zu Ende geht, möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, wie gesagt, schaut in den PE-Adventskalender rein. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich am Ende von Podcast-Folgen bis jetzt gesagt habe, boah, bestimmt bis zur nächsten Folge sind die Club Grayskull Wave 4 und die Collector's Choice William Stout Collection da. Vielleicht ist es diesmal der Fall, weil jetzt ist Dezember und sie sollen im Dezember erscheinen. Unfassbar. fast ein Jahr später, gut 11 Monate und 9 Monate, aber vielleicht ist es jetzt wirklich bald soweit, dass wir endlich diese Figuren kriegen und ich endlich meine Shadowweaver kriege. Unfassbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, wie der Sepp schon gesagt hat, gebt Kommentare ab. Vielleicht ist ja auch jemand dabei, eventuell auch eine weibliche Hörerin, die diese Shearer-Folge damals hatte als Kind und kann quasi aus Nostalgiegründen berichten, ob sie eventuell diese Folge gut fand, auch gerne, wenn es ein Mann war. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, trotz dieser miesen Folge, hat es natürlich wieder riesen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss, bis dann. Und ja, in der Folge wurde noch ein ganz kleiner Part rausgeschnitten. Und zwar ging es darum, dass die ja die Prinzessinnen sich noch im Wald verlaufen haben. Und da wollten sie dann, als sie dann rausgekommen sind, so zur Blumenwiese und so, ne, da hat dann Perfuma dann noch gesagt, oh, schieß doch noch mal ein Foto von uns hier auf der Blumenwiese, damit wir alle ganz toll aussehen. Und dann hat sie, hat ich weiß gar nicht mehr, welche Prinzessin das gemacht, ne, das Foto geschossen. Und dann kam das Foto halt raus, so eine Sofortkamera, und gucken sich das an und sagen, Mensch, ist ja viel zu dunkel. Und dann sagt sie, nein, das nennt man Loki.
Finde ich gut.
Das Hämonische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ich weiß nichts mehr aus der Folge, Mann.
Ja, ich glaube, ich weiß auch warum.
Ja.
Ja.
Nur ein Haufen Mist.
Ja. Das ist so grandios.
Ja. Ich habe einiges erwartet, ja. Aber das habe ich nicht erwartet. Aber
das ist echt, also ich muss auch sagen, ich habe es mal halt in der S-Bahn, also beim Hinfahren in die Arbeit und dann beim Heimfahren umgekehrt. Und das war echt, also das ist wirklich anstrengend. Nur Gelächter und.
Ja. Und die wollten alle nur Sex mit Bo haben.
das ist leicht verfänglich formuliert am Anfang, ja, das stimmt.
Am Anfang, die ganze Sendung.
Ich habe eine Katze. Mist. steht zweimal Teufliche.
Teufliche, ja,
genau. Zweimal.
Komm, jetzt mach schon, sonst sieht das noch viel leer. Nochmal.
Nee.
Komm, jetzt mach schon, sonst zieht sie das ja noch. Ja, sag mal, was ist denn das für ein Satz?
Nee,
das ist ja noch länger. So,
Scheiße.
Also, oh, Scheiße, genau. Ich kann mich nicht einloggen.
Oh Mann, ey. Als Bos Herz plötzlich wie wild schlägt und damit akute Gefahr ankündigt, eilen alle nach Castle Grace. Entschuldigung, Castle Grace, also ich schon. Blödsinn. Heck Ketra einen teuflischen Racheplan aus. Geil.
Ja, auf jeden Fall. Eben wie es fast schon im Vergangenen. Nochmal. Und über den Masters Kinofilm mitteilen werden. Gordon, was sagst du dazu? Oh mein Gott. Ja, What? Danke.
Gordon, bist du
ja.
da?
Ja.
Ach so, okay.
Hallo, ne?
Hui. Wunderbar.
Harter Tobak, diese Folge.
Ja. Schlimm. Gott sei Dank muss ich dir jetzt nicht mehr umhören.
Endlich haben wir es hinter uns.
Dieser Müll. Mein Gott.
Okay, wir haben wieder eine Frage, und zwar vom Dudel Didi Dida Dumm.
Entschuldigung.
Bitte, Herr Dr. Sudermann. Holleri, die Dudel, Jö, Herr von Lilienkorn. Hollera, die Dadel, Do. Danke. Frau Hoppenstedt.
Holleri, die Dudel, du.
Du Dödel, die.
Holleri, du Dödel, du.
Du Dödel, die. Im ganzen Satz.
Holle röde dudel dö.
Du dödel die. Dö dudel dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Holleri dudel do.
Die dudel dö.
Du dödel die.
Holla hin.
Holleri.
Holleri dö die.
Du dödel.
Du dödel die.
Und alle bitte.
Holleri du dödel die. Diri diri dudel dö.
Danke, das war's für heute.
Das Hämanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.